Da sind wir mit dem Interview aus dem Homeoffice. Mir zugeschaltet ist der Gregi Münch. Guten Abend, Gregi.
Sorry, Dori. Interview aus dem Gefängnis heisst es ja, glaube ich, oder? Aber Interview aus dem Homeoffice ist etwas ähnlich wie das Gefängnis. Jedenfalls bin ich seit gefühlten zwei Wochen in meinem Gefängnis Homeoffice.
Wir sind im Zusammenhang mit unserem Podcast wiederholt angesprochen worden hinsichtlich Sicherheit von E-Mails, Sicherheit von Videokonferenzen. Wie macht man es mit dem Datasharing? Ich habe gedacht, wir können heute Abend das mal eingehender diskutieren und den Leuten sagen, was wir für Tools verwenden und was sicher ist und was weniger.
Finde ich gut, ja.
Lass uns anfangen mit E-Mails, der elektronischen Kommunikation. Wie beurteilst du dort Sicherheit?
Gut, E-Mails ist ja nichts Neues. E-Mail ist eigentlich ein alter Käse, aber E-Mail ist halt das, was wir immer noch mit Abstand am meisten benutzen. Und E-Mail ist jetzt erstaunlicherweise benutzen wir es am meisten, aber es ist erstaunlicherweise eben auch das Unsicherste, was man sich überhaupt kann vorstellen. Also statt E-Mail versenden wir uns eigentlich gegen unseren Klienten Postkarten verschicken. Das ist alles im Klartext, das ist nicht verschlüsselt. Ja, das ist gespeichert auf irgendwelchen Server. Wenn du einem Klienten das schickst auf eine Yahoo-Adresse oder auf eine Gmail-Adresse, dann geht das direkt auf Server in Amerika und wird dort vermutlich fröhlich backed up und geshared mit irgendwelchen Diensten, wo man gar nicht genau wissen wollen, was da alles passiert. Also super unsicher.
Wie empfiehlst du denn das jetzt vor dem Hintergrund, dass wir Anwälte doch einem strengen Berufsgeheimnis unterstehen?
Ja, das ist natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen schizophren. Ich meine, die Klienten sind ja in der Regel nicht wahnsinnig IT-affin und E-Mail ist es halt immer noch das erste und oft das einzige Kommunikationsmittel. Und was alle jetzt schon machen, sind ja die bekannten Waiver in den E-Mail-Signaturen oder in den Vollmachten oder im schriftlichen Auftrag. Da hat auch der ZAF den Formulierungsvorschlag machen, dass man sich dort einfach frei zeichnet und sagt, hey, wir können voll überhaupt nichts dafür, wenn die Internetkommunikation unsicher ist. Und wenn ihr etwas anderes wollt, wenn ihr eine sichere Kommunikation wollt, dann kommt ihr doch bitte von uns zu.
Ja, ich würde die Shownotes vom Zürcher Anwaltsverband oder vom Schweizerischen Anwaltsverband in den Shownotes mal anführen. Aber eben, du hast es schon angetönt, also wirklich seriös ist das wahrscheinlich nicht.
Ja, man kann sich tatsächlich fragen, oder, ob so Freizeichnungen wirklich dienlich sind. Also das Berufsgeheimnis wird dadurch eben gerade nicht gewahrt, oder? Also wir geben das Berufsgeheimnis damit frei, wenn man sich bewusst ist, wie sicher E-Mail tatsächlich ist oder wie unsicher E-Mail ist. Und wenn wir das so kommunizieren am Klienten und sagen, hey, dann per E-Mail kommunizieren, aber gell, hey, E-Mail ist einfach überhaupt nicht sicher, dann bleibt ja oft dem Klient gar nicht anders übrig, als halt mit dem Anwalt unsicher zu kommunizieren. Also du kannst ein bisschen Macht des Faktischen, könnte man
das nennen. Das sehe ich nicht ganz so. Man tut ja auch dort unterscheiden, ist es wirklich hochsensibles Material oder weniger sensibel. Also ich sage meinen Klienten immer, wenn es wirklich etwas Heikles ist, dann wechseln wir auf einen anderen Kanal, auf das können wir sicher noch auch noch sprechen und dass man eigentlich nur so das Belanglose via E-Mail austauscht.
Ja, da bin ich jetzt wieder anderer Meinung. Also ich meine, belanglose Kommunikation gibt es grundsätzlich auch nicht in der Anwaltskorrespondenz. Was du sagst, wenn es irgendwie wichtig oder heikel ist, ist das natürlich einmal in einem Kontext Strafverteidigung gemeint, oder? Was eine Strafverfolgungsbehörde nicht kann abtischen. Aber auch sonst könnte man sich grundsätzlich durchaus auf den Standpunkt stellen, wenn man will sagen, Kommunikation mit dem Anwalt ist vertraulich, dann sollte man auch dafür sorgen, dass auch Kommunikation vertraulich ist.
Lass uns mal schnell wechseln auf die sichere Alternative zu E-Mail.
Ja, wir haben das teilweise vielleicht auch schon erwähnt und wir kommunizieren ja, also wir zwei kommunizieren oft schon so mit unseren Klienten, zum Beispiel mit Inkamail, das ist von der Post wieder zur Verfügung gestellt. Das hat noch das Gute, dass eigentlich der Empfänger braucht selber nicht schon Inkamail-Account, sondern kann gratis auf das Inkamail von uns antworten und ist mega gesichert. Die Antwort ist mega gesichert. Das ist sicher eine gute Sache. Bei Inkamail oder auch anderen Angeboten, wie zum Beispiel Privasphere oder auch Protonmail, wird zumindest gesagt, wir kommen nachher natürlich noch kurz drauf, dass die Kommunikation verschlüsselt ist und somit nicht kann abgefangen werden. Man nennt das eben Man-in-the-Middle-Attack. Also man kann das nicht, also die Kommunikation zwischendurch aber nicht absaugen, das wäre verschlüsselt. Das könnte man nur bei den Empfänger oder Sender direkt auf dem Gerät.
Ja, es ist halt auch viel eine Vertrauensfrage, was man jetzt von diesen Anbietern einzeln haltet. Möchtest du noch kurz etwas zu dem sagen?
Ja, also wir dürfen das mal grundsätzlich nicht vormachen, oder? Meine absolute Sicherheit gibt es nicht im IT-Bereich, wie es ja sonst im Leben nicht gibt. Aber das gibt es nicht und man kann sich da nur versuchen abzusichern, man kann da versuchen, einigermaßen sorgfältige Abklärungen zu machen. Man muss sicher auf den Anbieter schauen und man muss dort schauen, was die einem halt einerseits zusichert und andererseits ist dort halt wirklich Vertrauen, ist dort die härteste Währung. Also man muss einfach den Anbieter vertrauen und somit kann man auch schlussfolgern, ob einem das Produkt was sein. Und die, ja, ob man das wird, sich für das wird entscheiden. Es gibt nur dann ab denen, also grundsätzlich mit so Inka-Mail oder Privosphere oder Proton-Mail, oder? Wenn ich das benutze, so ein Produkt, dann ist meine Kommunikation an Klient oder an Gegenanwalt oder an Mit- und Co-Anwalt sicher. Wenn der Empfänger bei seiner Antwort nicht die gleiche Produkt benutzt, dann ist natürlich die Antwort wieder unsicher. Und somit sieht man in der Regel, wenn man antwortet, sieht man ja mein Mail, und ich geschickt habe auch, und dann ist eigentlich die ganze Sicherheit dahin. Und da gibt's zum Beispiel auch andere Lösungen, du wirst es vermutlich noch verlinken, so Zipmail oder King. Das sind eigentlich so geschlossene Systeme, so, mit sogenannten E-Mail-Gateway, wo ein abgeschottetes System ist und wo die Verschlüsselung komplett ist. Dort brauchen aber beide Sender und Empfänger, müssen registriert sein und müssen das Produkt nutzen. Gerade bei HIN kennt vielleicht der eine oder andere, das ist im Gesundheitswesen sehr verbreitet und wird zur Wahrung vom Arztgeheimnis eigentlich relativ breit genutzt. Aber eben bei E-Mail ganz grundsätzlich ist extrem unsicher. Entweder muss man sich dort freizeichnen oder man überlegt sich auf ein Produkt umsteigen, wo eine E-Mail-Verschlüsselung zumindest zusichert.
Ja, es ist eben nicht ganz gratis, die Sicherheit zu haben. Und ich glaube, weil eben ein gratis Angebot per se zur Verfügung gestellt steht, haben die Leute wie das Bewusstsein halt noch nicht, dass Sicherheit etwas kostet. Da braucht es wahrscheinlich mal einfach einen grossen Skandal, wo auch öffentlich wird, dass dann da so Umdenken stattfindet.
Das ist ja bei der Staatsanwaltschaft und so überhaupt noch nicht sicher. Du kennst, das haben wir aber schon erwähnt, bei der Web-Transfer, wenn es das E-Mail, nächste E-Mail nach einem Passwort schickt.
Ja, ich habe auch das Bezirksgericht Zürich mal darauf hingewiesen, ich möchte die Kommunikation nicht. In meinen Augen sei eine Verletzung vom Berufsgeheimnis und vom Amtsgeheimnis. Aber die haben dann da nicht recht verstanden, wo da mein Problem liegt. Irgendwie habe ich mich müssen Macht des Faktischen beugen und kommunizieren.
Du meinst die Transfergeschichte mit den Zwangsmaßnahmengerichten?
Ja, genau.
Ja, das ist eine ganz geschwätzige Sache. Da kommt natürlich sicher nicht sicher.
Nein, natürlich ist es nicht sicher und man versteht auch nicht, warum es nicht auf einen sicheren Kanal wechselt, wo er zur Verfügung steht und eigentlich auch benutzt wird. Aber das
ZDF
hat auch wieder eine Sonderlösung gehabt.
Nein, Obergericht IT hat sich doch ein bisschen verwirklicht und eine eigene Lösung gemacht.
Gut, also, dann gehen wir doch zur Telefonie. Also, was für E-Mail gilt, gilt ja wahrscheinlich für alle Kommunikationsmittel. Wie schätzt du Telefonie ein?
Ja, also die meisten jetzt sicher im Homeoffice werden die meisten mit ihren Apps kommunizieren, die eine Büronummer simulieren, oder? Dass man über das Büro anruft. Das hat ja Swisscom und sicher auch die anderen grossen Anbieter haben da super Lösungen. Meine Meinung nach ist das vermutlich insofern unproblematisch, auch wenn ich jetzt das technisch noch nicht ganz so nachvollziehen konnte, aber das ist einfach glatt die Realität. Aber also wenn es mir recht ist, ist ja gerade die ganze Voice-over-IP-Telefonie von der Swisscom ja sicher nicht end-zu-end verschlüsselt, weil das kann ja abgelöst werden mit dem BIPF, mit den ganzen Mechanismen. Oder? Also wenn sie es ja kaum verschlüsseln, wäre ja blöd.
Ja.
Ja, aber das mit der End-zu-End-Verschlüsselung, das ist dort, denke ich, bei der Swisscom eben nicht so. Wenn es End-zu-End verschlüsselt wäre, müssten wir bereits bei normalen Swisscom-Gesprächen auf Staatstrojaner zurückgreifen, um überhaupt können Kommunikation abgreifen. Aber eine End-zu-End-Verschlüsselung ist grundsätzlich so, dass die ganze Kommunikation verschlüsselt ist unterwegs und eben von dem Mann in der Mitte nicht kann abgelöst werden und die Verschlüsselungen, die sind eigentlich nicht gängige. Aktuell kann man das nicht knacken. Selbst mit Supercomputer kann man die gängigen Verschlüsselungen gar nicht knacken.
Ich telefoniere einmal mit Streamer.
Genau, das macht ja der Bund, offenbar mit Streamer kommunizieren. Also die haben das, glaube ich, auch so Guidelines ausgegeben, dass Staatsbeamte untereinander für heikle Sachen über das REMA kommunizieren. Das ist auch zu einem verschlüsseltes REMA. Man kann sagen, wir können uns fragen, wie vertrauenserweckend das ist, dass der Bund über das REMA kommuniziert. Oder? Kann uns Strafverteidiger vielleicht kurz aufhorchen lassen, oder? Weil das REMA hat zum Beispiel nicht ihren ganzen Code offen gelegt. Oder ist immer noch die Möglichkeit von einem Backdoor von einem, oder? Und wenn der Bund und Bundesangestellte das benutzen, kann sich der kritische Geist kann sich da eins und eins zusammenzählen.
Gut, dann sicher, dass möglicherweise ist. Eine Alternative wäre Signal.
Genau, das soll ich eigentlich benutze ich häufiger als Threema. Signal hat ihren ganzen Code offen gelegt, ist aber, wenn es mir recht ist, ein Sammy-Produkt.
Ist das nicht ein Russisch?
Ja, du hast mir im Vorgespräch etwas gesagt. Ich bin schauen, ich habe gemeint, es ist ein Sammy-Produkt. Ja.
Okay.
Jedenfalls, also wenn es, egal ob Ami oder Russisch, oder? Da hat man dort, zwar ist der ganze Code offen gelegt, aber im Zeitalter nach Snowden hat man halt auch dort, ist dann vielleicht bis zu einem gewissen Grad suspekt.
Genau. Hat man jede Illusion verloren.
Das kann man so sehen. Aber das ist auch das Vertrauen, das wir vorher angesprochen haben, ist halt wirklich die härteste Währung.
Wir sind jetzt gerade auf Videotelefonie, respektive haben wir eine Videokonferenz. Jetzt sind wir auf Zoom. Ich habe schon verwendet Discord oder Teambesprechungen von Microsoft. Gerade Microsoft ist unglaublich leicht einfach in der Handhabung. Wie beurteilst du jetzt die Tools?
Also jetzt einfach in einer repräsentativen Umfrage in den letzten Tagen ist, glaube ich, Zoom schon das Mittel der Wahl. Das höre ich jetzt oft. Das ist, glaube ich, das häufigste Tool, das bis jetzt gemacht hat. Du hast Teams angesprochen von Microsoft. Es gibt dann das Hangouts von Google. Das sind eigentlich so Kollaborationstools für ganze Kanzleien, für ganze Teams, aber man kann auch mit Dritten gut kommunizieren. Und Google und Microsoft haben das jetzt sogar mit allen Funktionen, man stellt das gar gratis zur Verfügung infolge Corona. Mir ist nicht ganz klar, wie sicher die sind, die Produkte. Ich habe mich dort dann vertieft damit auseinandergesetzt, aber es sind halt auch AMI-Produkte, die über eigene Server laufen oder was über die Server von Microsoft und Google laufen. Und eben, da hat es einfach immer ein bisschen einen gewissen Vorbehalt, muss man dort anbringen. Und dort ist das Gleiche. Ich meine, wenn ich mit Klienten jetzt über Zoom die letzten Tage, ich habe jetzt auch oft Zoom benutzt, zum Kommunizieren. Im Moment, jetzt gerade in der aktuellen Situation, wir haben das ja auch in anderen Gruppen miteinander schon besprochen, oder? In der aktuellen Kommunikation bleibt man dort nichts anderes übrig als, sich frei zu zeichnen mit dem Klienten und Klienten klären. Wir wissen nicht genau, wie sicher es ist. Und dann halt gleich loslegen. Was bleibt das anderes übrig?
Also ich habe meistens mit Zoom quasi eine Bildverbindung hergestellt und mit Threema geredet. Also quasi wie doppelt verbunden mit dem Klienten.
Ja, das ist aber eine lässige Idee, ja. Dann schaltest du bei Zoom, schaltest das Mikrofon aus,
ist dann die Frage, ob es auch wirklich ausgeschaltet wird, aber ich glaube schon. Und dann die eigentliche Kommunikation ist über Threema gelaufen und dann hast du auf dem Bildschirm bei Zoom gewisse Dokumente teilen und zusammen anschauen.
Ja, das ist schon lässig, das ist eine gute Idee, ja. Genau. Du musst einfach darauf vertrauen, dass Zoom das Mikrofon wirklich drum schaut.
Was benutzen Zürcher Behörden? Weißt du das?
Ja, es ist jetzt noch spannend. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet. Ich bin doch bei der STA 1 und habe dort in-house so eine Videokonferenz gemacht, wo alle in einem anderen Räumchen gewesen sind. Und das nennt sich TrueConf. Die Software, das ist eine russische Lösung. Und ich habe jetzt gerade am Freitag noch gehört von einem Kollegen, der hat sogar, er und andere Anwälte haben bei einer Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft 3 Wirtschaftsdelikt, haben die von daheim, vom Homeoffice aus, haben sie sich können zuschalten in eine Einvernahme, was Teilnahmerecht haben. Mhm. Also nicht im abgeschotteten System, sondern TrueConf oder die Behörden haben da einen Zugang offengelegt für die Verteidiger. Und die haben können von daheim schon an einer Einvernahme teilnehmen. Also das ist der Wahnsinn. Das ist ein absoluter Durchbruch, dass das geht. Und ich glaube, wenn das geht darum, ich habe mich noch versucht, mit dem TrueConf auseinanderzusetzen, das sind sogenannte Vor-Ort-Lösungen. Also bei TrueConf, wenn du die Software runterlässt, tust du deinen eigenen Server, auf deiner Maschine hast du deinen eigenen Server. Und die ganze Kommunikation ist isoliert, nur zwischen dir und dem Gegenüber. Und es geht nicht über irgendeinen AMI- oder Russen-Server, die ganze Kommunikation. Du hast eine vollständige Isolation und somit hast du sowieso, also es ist verschlüsselt, das sowieso, und hast alles bei dir, also alle Daten, alle Metadaten bleiben bei dir. Und das ist natürlich die wahre Lösung. Das ist die echte Lösung. So müssen wir seriös können kommunizieren, wenn man so eine Vor-Ort-Lösung hat. Das ist jetzt gerade bei dem TrueConf geht, in der Free-Version, gibt es immer noch einen Datenabgleich mit dem TrueConf-Server. Das habe ich in einem Chat herausgefunden mit den Anbietern von TrueConf. Aber eine vollständige Isolation geht bei der Bezahlversion. Und das ist etwa 1500 Franken im Jahr, zahlt man. So eine Vollversion. Aber es ist für größere Kanzleien natürlich. Die Lösung, bin ich der Meinung, oder? Ist die Lösung. Und ich hatte mit dem Stasi von Wirtschaftsdelikt noch kurz telefoniert am Freitag, mich da ein bisschen informiert und ich meine, der ist völlig begeistert. Das ist einer von der progressiven Staatsanwälte. Der ist völlig begeistert von dieser Lösung und der sieht nicht ein, warum das nicht über Corona raus weiter soll gehen. Dass man da Welt die Möglichkeit gibt, entweder vor Ort zu sein oder sich per Video zuschalten zu lassen. Zumal man ja den Zeugen dann noch frontal sieht. Man sieht jede Mimik von Zeugen und kann viel besser reagieren. Also das ist, das ist wirklich eine Verbesserung von der Verfahrensrechte.
Wenn wir jetzt gerade von Videokonferenzen reden, ich möchte noch kurz darauf hinweisen, weil ich jetzt gerade dich im Bild habe, dass man aber, wenn man das geschäftlich benutzt, ein bisschen schaut, was man für einen Hintergrund hat. Bei dir sehe ich jetzt so einen Steinbock. Ich sehe dich unrasiert. Das ist auch ein Bewusstsein, das muss wachsen, dass man sich dann eben wirklich sieht, gegenseitig.
Ja, danke für die Blumen, ja.
Darf ich noch einen Hinweis machen? Ich sehe, dass du wirklich wild gestikulierst, dass du wegen nur dem Ton zu lieb vielleicht versuchst, ein bisschen dich ruhiger zu verhalten. Zumal deine billigen Apple-Kopfhörer wahrscheinlich nicht unbedingt einen guten Ton hergeben.
Dass du durch mich musst zur Ruhe anhalten, wer hätte das gedacht?
Also, gehen wir noch zu der Aufbewahrung von Daten. Das ist ja ein weiteres heikles Thema. Was sind da die Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen?
Also Aufbewahren von Daten wird ja grundsätzlich dann aktuell jetzt im Kontext, den wir besprechen, wenn wir die Daten digital haben.
Also natürlich.
Wenn wir das grundsätzlich einscannen. Und dort gibt's natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann eigentlich nur sagen, was ich kann. Ich habe meine digitale Akten sind auf so einem Netzwerkspeicher im Büro, in der Kanzlei abgelegt. Ich habe da Fernzugriff daheim via ein VPN und der Zugriff erfolgt verschlüsselt, auch die Ablage vom Netzwerkspeicher ist verschlüsselt. Und mein IT-Typ predigt mir eigentlich, das sei nach wie vor die sicherste Lösung und sei besser als Cloud-Dienst. Ich weiss, die grossen
Kanzleien sind... Das kann ich mir fast nicht vorstellen, ja.
...sind alle auf der Cloud. Ich tue jetzt meinem Guy vertrauen und ich kann mir das im Moment so. Mit Cloud-Dienst selber habe ich eben selber wenig Erfahrung. Ich habe teilweise noch SecureSafe genutzt. Auch dort sehe ich alles verschlüsselt, also Up- und Download und auch die Ablage. Das ist eine schlechte Sache. Ja.
Was sind in deinen Augen No-Gos?
Ja, ich denke, das liegt auf der Hand. Also kannst du deine Daten nicht auf Google Drive ablegen, Dropbox oder OneDrive etc. Also ich meine, ich höre es immer wieder von Berufskolleginnen und Berufskollegen, wo das teilweise tatsächlich noch eine Option ist.
Ja, ich erlaube mir da den Hinweis, dass die amerikanischen Internetdienste, die sind verpflichtet, illegale Inhalte zu melden. Das heisst, die suchen aktiv nach denen mit Suchalgorithmen. Und gerade wenn man anwaltsgeheimnis gesicherte Daten hat, dann hat man ja zum Teil auch illegale Inhalte drauf. Also muss man wirklich damit rechnen, dass man da abgegriffen wird und dann nach Bern gemeldet wird. Natürlich gibt es kein Strafverfahren, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass da reingeschaut wird.
Ja, ich weiss nicht, ob es kein Strafverfahren gibt. Es gibt sicher mal ein Aufsichtsverfahren. Und mal schauen, ob es ein Strafverfahren gibt, wegen Verletzung vom Berufsgeheimnis.
Ne? Nein, ich meine,
weißt du, wegen nicht, ja klar, wegen Inhalt nicht. Das ist ein Rechtfertigungsgrund, aber hast du schon ein Rattenschwanz von Problemen dann. Also das geht überhaupt nicht. Ja.
Ja, ja.
Also musst du sowieso, also egal, was du ableihst, oder das gehört man immer wieder, ein paar haben immer so, wenn sie sich Cloud-Dienst ablegen, verschlüsselt, haben immer alles so eine Idee. Der Swissness-Wunsch, oh, es muss auf Server in der Signal, das wird beworben, es ist auf Server in der Schweiz abgespeichert und so, aber meine verschlüsselten Daten können in Somalia abgespeichert werden, das ist mir völlig egal. Verschlüsselt ist verschlüsselt, das bringt keine Maschine raus, oder? Aus Überlegungen von Rechtshilfe etc. kann man sich überlegen, ob es einfacher ist, wenn die Daten in der Schweiz abgespeichert sind. Aber das ist das Einzige und sicher nicht Sicherheitsüberlegungen.
Ja, nein, logisch. Was ist, wenn ich jetzt Daten innerhalb von meinem Büro oder mit Klienten teile? Was haben da die Möglichkeiten?
Ja, also du meinst jetzt einfach, also eigentlich ein klassisches File Sharing. Klar, innerhalb vom Büro ist es ja kein Problem, dann hast du in der Regel haben alle Zugriff auf das gleiche Netzwerk, oder? Wenn das natürlich gewisse oder kleinere Kanzleien noch nicht haben, dann musst du auch so File-Sharing-Tools ausweichen. Da gibt es eben SecureSafe, zum Beispiel die Cloud-Lösung, die ich erwähnt habe, da kannst du auch Klienten oder dritte Daten zur Verfügung stellen, kannst denen einen gesicherten Download-Link anbieten, sogar in gemeinsamen Workspace. Dann gibt es andere Lösungen, wo nur das File-Sharing möglich ist, zum Beispiel Trezor IT. Das wirst du mal verlinken und weitere, wie zum Beispiel Arcana, die wir mal kurz vorgestellt haben. Und jetzt gerade so SecureSafe oder Treasury, das sind sogenannte Standalone-Lösungen. In der Regel sind die browserbasiert, da brauchst du keine weitere Infrastruktur, brauchst keine weitere Software, ist sehr unkompliziert. Gibt auch noch ganz fancy Zeugs, zum Beispiel kennen wir von Zürich Kite AG. Das sind ambitionierte Zürcher Firmen, die super Produkte machen. Ist einfach teilweise, gerade das File-Sharing ist für die natürlich ein Giveaway dazu. Also die verkaufen sich natürlich die ganze IT-Infrastruktur für Anwaltskanzlei und das ist in der Regel mit Kosten verbunden.
Du hast vorhin Arcana kurz erwähnt. Das ist ja eine Firma, wo du beteiligt bist. Wolltest du schnell euer Angebot kurz erläutern?
Ja, wir haben das das letzte Mal schon kurz gemacht, also ich möchte es da nicht wieder grosse Werbung machen, die was interessiert, dann darf auf die Homepage gehen. Ja, das ist eigentlich ein Sweet-Transfer für Rechtsanwälte, wie es Trezor IT auch anbietet. Wir haben das Gefühl, wir sind noch besser als Trezor IT und andere, weil wir da wirklich diverse Sicherheitsmerkmale können aufweichen können, um die Kommunikation sehr sicher zu machen. Wobei, gibt mir sicher ganz endgültige Sicherheit.
Aber euer Angebot ist allein Daten umschicken. Nicht
ist ein reines Daten umschicken. Es ist kein Aufbewahren von Daten. Es ist einfach ein Daten von A nach B schicken. Genau. Dafür ist es aber auch entsprechend simpel. Noch ganz kurz, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, was man jetzt schon bei E-Mail oder auch sonst gemacht hat, oder? Die ganzen Freizeichnungen gegenüber den Klienten. Einfach, dass sich das die Anwältinnen und Anwälte überlegen. Was ist denn Freizeichnung innerhalb? Also, wenn ich jetzt mit den Mitarbeitern, über den Fall kommuniziere, kann ich dann über Zoom kommunizieren? Kann ich dann ihre rasch Unterlagen mailen? Was meinst du dazu? Geht denn das, beinhaltet das auch die interne Kommunikation?
Ja, natürlich. Das Berufsgeheimnis ist ja absolut. Das ist ja nicht irgendwie selektiv, mit wem du gerade kommunizierst.
Ich meine nur die Freizeichnungsklauseln, die wir nämlich benutzen.
Ah nein, die gilt natürlich. Oder? Das ist wahrscheinlich so formuliert in der Vollmacht.
Genau, also ich denke, das ist einfach nur allenfalls noch ein Stolperstein. Beachten. Genau. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ich kann noch kurz IT-Sicherheit allgemein ansprechen. Also sagen wir jetzt du daheim mit deinem privaten Notebook. Was ist da noch zu beachten?
Gut, ich habe jetzt gerade nicht das private Notebook, ich habe mein Geschäftsnotebook. Aber wenn natürlich Leute in der Firma, in der Kanzlei natürlich kein Notebook haben oder daheim mit einem privaten Notebook arbeiten, muss man sich einfach bewusst sein. Also das sind Basics, aber man sagt es jetzt gleich mal noch, oder? Vernünftige Virus-Scanner, Firewalls, alles aktualisieren, auch das Betriebssystem ständig aktualisieren, also man wirklich die gleiche Sorgfalt walten lässt wie bei einer Büromaschine.
Ja, das ist ganz auf jeden wichtig. Fall. Ja. Da gibt es ja auch Empfehlungen vom Bund.
Ja, genau, da die Meldestelle Melanie heisst die, glaube ich, oder? Die hat da, jetzt gerade im Zusammenhang mit Fernzugriff, jetzt von der sicheren Homeoffice, haben die Empfehlungen rausgegeben, die nicht schlecht sind, also einfach halt, ein Wiederholen ist von wichtigen Sachen, verwendet starke Passwörter, denken da, Zwei-Faktor-Authentifizierung, denken daran, dass ihr auch ein Offline-Backup zur Verfügung habt, im Fall von sogenannten Ransomware-Angriff, also wenn der ein Hacker die ganze Festplatte verschlüsselt. Das sind so 1000 Tons, die dort noch gut aufgelistet sind, die sicher empfehlenswert sind, wenn man sich die wieder in Erinnerung hat.
Ja, ich würd die Empfehlung auch verlinken. Dann zu Datensicherheit, also wenn man zum Beispiel Cloud-basiert schafft, eben das Backup, dass man da wirklich dran denkt, dass man das auch noch macht.
Genau, das gibt einfach für Leute, die machen das noch hemdsärmelig, manuell, oder? Die nehmen einfach einen Memory Stick und dann am Abend ziehen sie alles auf den Memory Stick, ist gar nicht so schlecht. Da haben wir gerade das Offline-Backup. Also, das muss man jetzt nicht irgendwie zwischen belächeln, man soll es einfach nicht vergessen, oder? Ich habe es jetzt so gemacht, bei uns wird einfach unser Netzwerk täglich extern gespiegelt. Und der Upload ist dann natürlich auch verschlüsselt und dann unser IT-Typ tut das auch nochmal auf verschiedenen Servern, an verschiedenen Orten nochmal backuppen. Und das geht jetzt bei uns automatisiert. Genau. Mhm.
Ja, also ich denke, man kennt ja die menschliche Natur und Trägheit. Ich glaube, da muss man eine automatisierte Lösung implementieren.
Was unbedingt.
Was ja kein Problem ist. Wenn ich jetzt vom Homeoffice arbeite mit meinem privaten Computer, dann kann es ja auch sein, dass ich Daten lokal speichere. Was meinst du dazu?
Ja, das ist jetzt vielleicht sogar noch aktueller, als man es lokal speichert. Denkt einfach daran, dass ihr es auch backupt, dass es wieder in euer, ins Netz, in euer Prozess geht, was eigentlich das, Backup-Routine wieder spielt. Und das andere ist, was, ich weiss nicht, ob sich das alle bewusst sind, gerade die kleineren Kanzleien, die nicht die Exchange-Lösung von Microsoft haben, wo alle E-Mails backupt werden oder alle E-Mails gesichert auf einem Microsoft-Server sind, die werden ja in der Regel ihre E-Mails lokal speichern auf ihrer Maschine. Oder? Und wenn ihre Maschine ihr Notebook verloren geht, dann gute Nacht um 6 Uhr. Dann haben sie in der Regel alle Mails, oder sehr oft haben sie noch, hätten sie alle Mails verloren. Also denkt man daran, dass man die lokalen Daten auch mit einer geeigneten Lösung backupt. Zum Beispiel, ich habe es jetzt gerade gemacht, bei mir geht das tägliches Backup aufs NAS. Und das NAS, bei uns, das mit der Netzwerkspeicher ist ja bei uns dann wieder mit der täglichen oder nächtlichen Routine wird das extern gespeichert, Backup.
Ja, und vor allem auch, dass man die Schwachstelle vom WLAN beachtet. Also nicht, dass man dort ein nicht sicher konfiguriertes WLAN hat. Das dünkt mir auch noch wichtig.
Unbedingt gerade daheim, wenn man einfach das Modem auspackt oder, und anfängt zu arbeiten. Da sind teilweise vordefinierte Passwörter drauf, oder? Wo mhm. natürlich gewisse Hacker vielleicht auch kennen. Sehr gefährlich. Das ist ein guter Hinweis, den man unbedingt machen.
Mhm. Auch da gibt es im Übrigen Merkblätter von Melanie, wo ich auch wieder verlinken werde. Jetzt, ich habe vorher etwas anderes angesprochen, wollte ansprechen. Es geht mir vor allem auch um das Berufsgeheimnis, wenn du das jetzt lokal auf deinem privaten Computer speicherst, dass man einfach daran denkt, dass man auch da das Berufsgeheimnis muss wahren.
Ja,
also ich persönlich zum Beispiel rede daheim nie über Fälle und habe ja auch alles digital, also bei mir liegen auch keine Dokumente rum, aber da muss man auch ein Augenmerk drauf haben.
Ja, also gerade bei privaten Maschinen darf natürlich niemand anders Zugriff auf deinen Computer, das ist klar. Ja, man muss einfach sicherstellen, dass die Hausgenossen, wenn man so schön sagt, oder wieder Zugriff auf ein Notebook haben, auf ausgedruckte Unterlagen, wo einfach, das sind, denke ich, sind alle genügend sensibilisiert. Jetzt vielleicht gerade mit dem Homeschooling und so, wenn Kinder rum sind, wo man noch mehr darauf achten. Und auch gerade, also Videokonferenz, dass Kinder hin und her rennt, zum Beispiel. Mhm. Ist auch noch ein schöner, oder? Also, dass man dort sensibilisiert ist, man muss auch eben allenfalls in ganz engen Verhältnissen, man muss sich auch überlegen, ob man die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner irgendwie mit einbezieht, das Berufsgeheimnis, oder die entsprechend sensibilisiert. Einfach, dass man da was denkt. Ja.
Du hast im letzten Jahr, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für dich, du hast im letzten Jahr hast du ein Seminar durchgeführt, Digitalisierung im Strafrecht und Strafprozessrecht. Machst du das Jahr eigentlich wieder?
Mache ich wieder, ja. Das ist das mal Ende September, am 25. September mache ich das wieder. Und wir haben jetzt gerade, oder ich habe mich gerade entschieden, dass man das 100% wird stattfinden. Ich werde jetzt einen Stream machen. Also falls BAG dann Restriktionen hat oder wieder Restriktionen hat, ein paar reden ja von der zweiten Welle im Herbst, dass man das halt rein als Webinar veranstaltet.
Ja, das bietet sich ja jetzt gerade an. Also wenn nicht dein Seminar, welches denn?
Genau, es ist sowieso jetzt wirklich die digitale Transformation, hat im Moment einen unglaublichen Schub. Eben, denk daran, letzten Freitag hat die Staatsanwaltschaft drei Anwälte zuschalten lassen für ein Einvernahmen. Das ist der Wahnsinn.
Ja, und ich glaube, so etwas wäre sogar noch gut, weil es wird auch viel Hemmungen abbauen. Dann kann man gerade mal live miterleben, wie so etwas funktioniert, wie gut das funktioniert. Ich mag mich noch erinnern, letztes Jahr am Seminar hast du ja vorgeführt, zum Beispiel, wie es Diktieren geht, mit Spracherkennungssoftware. Und ich glaube, viele sind noch daheim und haben sich gerade die Software und die Mikrofone angeschafft. Und ich würde meinen, das würde genau das Gleiche passieren mit Videokonferenz und so Fragen. Also, Gregi.
Schlecht verstanden, aber ja.
Ja, ich hoffe, ich habe auch dich teilweise fast nicht verstanden. Ich hoffe, der Ton ist doch einigermaßen akzeptabel.
Also, übrigens noch, ja. Hat es noch News, ganz kurz, gell? Gefängnisbesuche sind jetzt telefonisch möglich. Telefonische Gefängnisbesuche hast du auch mitbekommen. Nur als Follow-up. Also man kann jetzt das Zürcher Gefängnis kann man per E-Mail kann man, Anfragen für Telefontermine machen und man kann dann telefonieren.
Ja, super.
Nur so als Hinweis.
Also ja, hey, merci für dein Know-how. Ich hoffe, wir haben die ein oder andere Frage so können bearbeiten, respektive beantworten, weil es sind ja doch einige Fragen gekommen und da haben wir gedacht, machen wir lieber da schnell den Podcast, als dass wir jedem das Gleiche erzählen. Und wir bleiben dabei und wenn wir wieder etwas Neues entdecken, teilen wir das gerne an dieser Stelle.
Schönen Sonntagabend.
Ja, gleichfalls. Tschüss.
Bye bye. Ciao.